Das letzte Mal haben wir uns also damit auseinandergesetzt, wie Rom sich die Donauprovinzen Rätien, Noricum und Pannonien einverleibt hat. Mit Marbodius sind uns das erste Mal die Markomannen über den Weg gelaufen und in der Rubrik What the heck is that? Sind wir der Frage nachgegangen, wie das Föderatensystem definiert war, was uns bis ans Ende des Imperium Romanum im Westen ins Jahr 475 gespült hat. Wobei natürlich völlig klar war, dass wir wieder ins 2. Jahrhundert zurückkehren würden. Und genau dort werden wir jetzt ansetzen. Mit Marc Aurel rücken die Donauprovinzen in den militärischen und politischen Mittelpunkt des Reiches. Und mit den Markomannenkriegen haben wir eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Römischen Reiches sozusagen direkt vor der Haustür. So spannend die einzelnen Schlachten sein mögen, wir begnügen uns mit einem Überblick. Uns interessiert nämlich vor allem, wie es dazu kommen konnte. Wir werden der Frage nachgehen, wie die Markomannenkriege heute von Historikern eingeordnet werden, wie sie sich von anderen kriegerischen Auseinandersetzungen unterscheiden und welche Auswirkungen sie auf die weitere Entwicklung des Reiches gehabt haben. Folge 2: Die Markomannen wollen es wissen. Servus, hallo und herzlich willkommen aus Wien. Ihr hört Meine Geschichte Österreichs, den Podcast, in dem wir der Frage nachgehen, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin der Wolfgang, staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Nerd. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Rom hatte im 2. Jahrhundert, also eigentlich schon im Jahr 117, seine größte Ausdehnung erreicht. Und zwar unter Kaiser Trajan. Sein Nachfolger Hadrian schickt sich an, strategisch die Weichen für die weitere Entwicklung des Reiches zu stellen, wohlerkennend, dass trotz der erfolgreichen Eroberungen unter Trajan, der war Kaiser vom Jahr 98 bis 117, es praktisch unmöglich sein würde, die Stellungen langfristig zu halten, ohne andernorts in die Bredouille zu geraten. Worum geht es da eigentlich? Welche Eroberungen sind da überhaupt gemeint? Es geht in dem Fall um die erste Phase der Partherkriege. Die Parther waren ein iranisches Reitervolk, das ursprünglich aus dem Norden Irans stammte und um 250 v. Chr. Unter der Dynastie der Arsakiden ein Großreich gründete. Und das Reich wurde größer und größer und erstreckte sich vom Iran bis nach Mesopotamien. Mesopotamien war sozusagen diese Bufferzone zwischen Rom und dem Partherreich. Zwei riesige Reiche, die aufeinandertreffen und halt einfach Krieg führen. Die frühesten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden gibt es schon um 50 v. Chr. Der ruhmsüchtige Feldherr Crassus aus Rom versucht, dieses Partherreich einzunehmen und scheitert grandios. Eine erste riesige Blamage. Kaiser Trajan zieht 113 wiederum nach Osten, erobert dieses Mal Armenien und dringt bis nach Mesopotamien vor. Und er nimmt sogar die parthische Hauptstadt Ktesiphon ein und plant, Provinzen zu gründen. Armenien, Mesopotamien, Assyrien. Sein Tod verhindert das. Und sein Nachfahre, Hadrian, wie schon erwähnt, der zieht sich zurück. Das führt zu nichts, sagt er sich, wenn wir da jetzt Krieg führen, dann ist die nördliche Flanke offen. Und genau deshalb fängt er jetzt an, die bestehenden Grenzen auszubauen und so die Vormachtstellung zu konsolidieren. Das führt zur Errichtung des Hadrianwalls, ungefähr zwischen England und Schottland, und zur weiteren Sicherung des Donauriemens. Allerdings nicht ausschließlich militärisch. Also nicht nur mit der Errichtung von Militäranlagen, jetzt sprechen wir auch vom Ausbau der Infrastruktur. Etwa werden Straßen zur Alpenüberquerung errichtet, die Bernsteinstraße, die jetzt über Carnuntum bis in die nördliche Adria führt, oder auch Straßen von Augsburg nach Chur. Neue administrative Zentren werden errichtet. Iuvavum zum Beispiel, das heutige Salzburg, oder Aelium Caecium, St. Pölten. Ganz gezielte Ansiedlungspolitik wurde betrieben. Vor allem sollten Bürger aus Italien hier angesiedelt werden, im Norden des Reiches, vorangetrieben durch die Schaffung von Munizipien, also von Städten mit besonderem Rechtsstatut, welches in den meisten Fällen römisches Bürgerrecht einschloss und mit der Möglichkeit der Selbstverwaltung und somit mit Steuereinnahmen verbunden war. Das bedeutete etwa, dass ein, heute würden wir sagen Bürgermeister oder vielleicht auch zwei, dieser Stadt vorsteht, sämtliche Kosten zu tragen hat, dafür aber Steuern einnimmt und dadurch reich wird. Nach und nach wurde auf diese Weise die lateinische Sprache und die römische Kultur exportiert. Die Grundlagen für eine umfassende Romanisierung. Die erwähnten Juvavum, also Salzburg, oder Flavia Solva in der Steiermark zählen zu diesen Munizipien. Wenn man vom Export von Kultur redet, dann ist es bei den Römern allerdings nicht so, dass diese einfach über die Bevölkerung drüber gestülpt wurde. Die Römer waren, was das betrifft, recht tolerant. In Bezug auf Kultur, auf Religion, auch auf Sprache. Es entwickeln sich also lokal gefärbte Mischformen. Und dann passiert etwas, was diese Romanisierungsphase abrupt unterbricht. Wir sind mitten im 2. Jahrhundert nach Christus und Marcus Aurel ist Kaiser des Römischen Reichs. Er hat einen Mitkaiser mit dem Namen Lucius Verus. Und dieser Lucius Verus, der führt jetzt erneut Krieg gegen die Parther. Gar nicht wenig erfolgreich. 165/66 erobert er wieder die Hauptstadt der Parther. Das allerdings hat auch einen Haken. Die Kriege dort waren zwar erfolgreich, aber ausnehmend erschöpfend und mit zahlreichen Verlusten verbunden. Das heißt, die römischen Militärverbände sind dezimiert, erschöpft, ausgehungert und sie sind krank. Und wenn ich krank sage, dann meine ich nicht, dass die einen Schnupfen hatten. Die Soldaten, die den Feldzug des Lucius Verus überlebt hatten, brachten nämlich die antoninische Pest mit ins Reich. Und das hatte gravierende Folgen. Die Seuche, die antoninische Pest, hatte das Römische Reich so ziemlich von der Mitte der 160er Jahre bis ins Jahr 180 fest im Griff. Die Soldaten, die aus Mesopotamien zurückkamen, schleppten die Krankheit erst nach Syrien ein, dann nach Ägypten, dann nach Griechenland und schließlich auch nach Italien. Der Name antoninische Pest kommt von der antoninischen Dynastie, deren wichtigste Vertreter Antonius Pius, Marc Aurel, Lucius Verus und schließlich Commodus waren. Cassius Dio, Historiker und Chronist des 2. und 3. Jahrhunderts, beschreibt die Symptome folgendermaßen. Fieber, Durchfall, Hautausschläge und Pusteln und in vielen Fällen tödlicher Verlauf. Die heutige Forschung geht im Prinzip davon aus, dass es sich sehr wahrscheinlich um die Pocken gehandelt hat. Die Verluste durch die Pest? Na, Schätzungen gehen von 5 bis 10 Millionen Toten aus. Das entspräche ungefähr 5-10% der Bevölkerung des Reiches. Städte wie Rom oder Alexandria litten massiv darunter und wurden als entvölkert wahrgenommen. Ganz besonders schlimm wirkte sich das auf das Heer aus. Und wann kamen die Soldaten zurück? 166. Und was passiert im Jahr 166? Die Germanen überschreiten die Donau. Die geschwächten, teils kranken Soldaten schickt man nun genau dorthin, an die Donaufront. Die wirtschaftlichen Folgen der Pest sind desaströs. Wenn ein Zehntel der Bevölkerung stirbt, schrumpft die Steuerbasis, Einnahmen fallen aus, Produktion und Handel sinken. Die Möglichkeit, die Soldaten zu bezahlen, bricht ein und muss durch höhere Abgaben kompensiert werden. Die Menschen sind verunsichert, haben Angst, religiöse Fanatiker betreten die Bühne. Christen sehen die Seuche als Strafe für das Heidentum, während die Anhänger der alten Götter sie als Strafe für die Vernachlässigung der traditionellen Kulte deuten. Und im Norden, die Markomannen reiben sich die Hände und schmieden Pläne. Das heißt, diese beiden Faktoren, die Partherkriege und die daraus resultierenden Pocken, haben direkten Einfluss auf die Provinzen Pannonien und Noricum. Quellen sind dürftig. Cassius Dio, ein zeitgenössischer Historiker, liefert mit seiner Historia Romana ein umfassendes Werk zur Geschichte Roms in 80 Büchern. Dummerweise sind die Bücher 60 bis 80 nur fragmentarisch erhalten. Die Abschriften aus den Jahrhunderten danach sind mangelhaft und weisen zum Teil unterschiedliche Inhalte auf. Mönche des Mittelalters waren nicht immer unbedingt darauf bedacht, genau zu arbeiten, haben historische Abkürzungen genommen oder ihre eigenen Interpretationen oder jene, die gerade opportun waren, einfließen lassen. Das heißt, gerade jene Bücher, die sich mit den Markomannenkriegen befassen, bieten nur einen notdürftig zusammengestellten Überblick. Cassius Dio verwendet natürlich nicht den Begriff Markomannenkriege. Er schreibt von der Expeditio Germanica prima et secunda unter Marco Aurel und dann später von der Expeditio Burica im Jahr 182 unter dessen Sohn Commodus, zu dem wir noch kommen werden. Mit der zweiten Quelle ergeben sich noch größere Probleme. Diese nämlich ist eine handfeste Fälschung. Die Historia Augusta aus der Zeit um 400 nach Christus, der Autor, vielleicht die Autoren, gibt sich als jemand aus, der um 300 gelebt haben soll. Möglicherweise einfach nur ein literarischer Kunstgriff, möglicherweise bedeutet es allerdings auch, dass die historischen Erzählungen voll umfangreich, nahezu wertlos sind. Na, wir werden sehen. Im Jahr 170 überschreiten die Markomannen unter König Balomar im großen Stil die Donau. Zwischen 166 und 170 hatte es vereinzelte Vorstöße gegeben. Kleinere Sticheleien also, Probeläufe. Schauen wir, was geht. 6000 Langobarden machen in Pannonien den Anfang. Erst versucht der markomannische König Balomar zu vermitteln, aber der ausgehandelte Vertrag, immerhin mit 11 verschiedenen Stämmen vereinbart, wird gebrochen. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil 168 Marc Aurel die Anfrage der Markomannen, die seit gut 100 Jahren als Klientel der Römer nördlich der Donau fungierten, sich diesseits der Donau ansiedeln zu dürfen, abgelehnt hatte. Und jetzt, 170, besiegen die Markomannen die römischen Truppen bei Carnuntum. Marc Aurel hatte von Rom aus eine groß angelegte Offensive lanciert. Der Versuch, hinter der Donau die Markomannen zu besiegen und das Gebiet der Markomannen und Quaden formell zu annektieren, scheitert kläglich. Angeblich verlieren 20.000 römische Soldaten ihr Leben. Und wer führt die Markomannen an? Genau, eben dieser Balomar. Und die Markomannen ziehen weiter, nach Oberitalien bis nach Aquileia. Oderzo, etwa 40 Kilometer nördlich von Venedig, wird geplündert. Welchen Weg sie genau genommen haben, lässt sich nicht mehr eruieren, sehr wahrscheinlich über das Kanaltal in die Po-Ebene. Aquileia war eine der wichtigsten Städte Norditaliens. Die Belagerung dieser wohlhabenden Handels- und Garnisonsstadt markiert einen massiven Wendepunkt. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten dringen germanische Heere tief nach Italien ein. Das letzte Mal war das im 3. Jahrhundert vor Christus der Fall gewesen, als die Kimbern und Teutonen den Römern das Leben schwer gemacht hatten. Zeitgenössische Quellen berichten von verbrannten Dörfern, zerstörten Städten, fliehender Bevölkerung. Autoren wie Cassius Dio oder der Leibarzt Marc Aurels namens Galen und etwa 100 Jahre später auch der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea schreiben darüber. Für die Römer zeigt sich, das Kernland des Reiches ist auf einmal verwundbar. Marc Aurel reagiert schnell und entschlossen. Er verlegt sein Hauptquartier erst nach Aquileia, dann an die Front nach Carnuntum und Vindobona und zieht dort 3 Legionen zusammen. Er bleibt nicht im fernen, sicheren Rom, sondern verbringt Jahre an der Donaufront. Interessanterweise entstehen gerade hier Teile seiner berühmten Meditationes. einem Kernstück stoischer Literatur. Nicht in einer Studierstube, sondern im Feldlager, zwischen Zelten, bei Regen, Schlachtlärm und im Gatsch. Marc Aurel gilt als einer der großen Stoiker, gemeinsam mit Epiktet und Seneca. Inzwischen hatten die Unruhen den gesamten Donauraum erfasst. In Pannonien, in den östlichen Teilen Noricums und weiter im Osten in Dakien, überall versuchten germanische Gruppierungen, die Donau zu überschreiten, immer wieder mehr oder weniger erfolgreich, bis im Jahr 171 Marc Aurel wieder Ruhe herstellen konnte. Vereinzelt gestattete er kleineren germanischen Gruppierungen die Ansiedlung auf römischem Gebiet. Natürlich willkürlich. Und abhängig davon, wie gefährlich er diese Stämme einschätzte. 172 ging er zum Gegengattenkrieg über. Der erste Markomannenkrieg endet 175 mit einem Waffenstillstand mit den Jazygen, einem ursprünglich iranischen Reitervolk, das weiter nach Westen gezogen war. 177 flammen die Auseinandersetzungen, vor allem gegen die Quaden, wieder auf. Das Hauptgeschehen liegt in der heutigen Slowakei. Von einer Schlacht wird berichtet, die einen vollen Tag gedauert haben soll. Am 17. März 180 stirbt Marc Aurel. Vielleicht in Vindobona, wahrscheinlicher in Sirmium, dem heutigen Sumska Mitrovica in der serbischen Vojvodina. Entschieden war der Krieg noch nicht ganz. Handle, als würdest du schon sterben. Das Leben ist kurz, nutze den Augenblick für das Gute. Das stammt aus den Meditationen des Marc Aurel, Kapitel 7, Satz 56, und dieses Zitat korrespondiert wunderbar mit einigen Grundsätzen des Stoizismus. Marc Aurel ist also tot. Und was hat er hinterlassen? Seine Meditationen. Und ein Reich, das sich zumindest nicht unterkriegen hat lassen, sich relativ erfolgreich gegen die Markomannen zur Wehr gesetzt hat. Eine Situation, die es ermöglicht, die Pattstellung in einen Frieden umzuwandeln. Und er hinterlässt Münzen, auf denen zu erkennen ist, wie es auf Soldaten regnet. Während der ersten Phase des Markomannenkrieges im Jahr 172 soll sich eine Geschichte zugetragen haben, die als das Regenwunder der 12. Legion Fulminata, ursprünglich aus Syrien stammend, in die Geschichte eingegangen ist. Diese römische Einheit war also während einer Schlacht gegen die Quaden eingeschlossen worden. Die römischen Soldaten litten an der brennenden Hitze, sie litten an Wassermangel und an der sinkenden Motivation sowie der fehlenden Leitung durch die Heerführung. Im Prinzip waren sie so weit, die weiße Fahne zu schwenken. Plötzlich zieht ein Gewitter auf. Es beginnt zu regnen. Zusätzlich schlagen Blitze in die Reihen der Quaden. Die Römer sind gerettet. Cassius Dio erzählt von einem ägyptischen Magier, der die Götter beschworen hatte. Christliche Schriftsteller schreiben natürlich von christlichen Soldaten, die das Gewitter durch Gebet herbeigeführt haben. Für Marc Aurel war es eine günstige Fügung des Schicksals, jedenfalls wichtig genug, um Münzen mit entsprechenden Motiven prägen zu lassen. Das ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, dass Religionen immer versucht haben, irgendwelche Ereignisse für sich zu deuten und zu Propagandazwecken zu nutzen. Etwa in diesem Fall Eusebius, um zu beweisen, dass der christliche Gott schon lange vor Konstantin seine schützende Hand über römischen Soldaten gehalten hatte. Es zeigt aber auch, dass das Christentum beginnt, sich ganz offen gegen die römischen Götter zu stellen. Marc Aurel jedenfalls wird als der Philosophenkaiser in Erinnerung bleiben, als einer der großen Kaiser des Römischen Reiches. Er wird als der Kriegsherr in die Geschichte eingehen, dem es gelungen ist, die Markomannen davon abzuhalten, noch tiefer nach Italien einzudringen, sie wieder hinter die Donau zurückzudrängen. Und der andere, derjenige, der sich erdreistet hat, die Römer herauszufordern, Palomar, der verschwindet von der Bildfläche. Es wird nicht berichtet, dass er hingerichtet oder abgesetzt worden wäre oder ob er einfach in Pension gegangen ist. Er ist einfach nicht mehr. Man weiß ja auch nicht, wo unser Palomar herkam. Kommt aus dem Nichts, führt 14 Jahre lang Krieg, verschwindet wieder ins Nichts. Jedenfalls war er einer der ersten Herausforderer des Römischen Reichs. Erinnert ihr euch an Maroboduus, der ganz zu Beginn des ersten Jahrhunderts schon einmal die Möglichkeit genutzt hat, sein Volk, ebenfalls die Markomannen, zu vereinen und eine wirkliche Staatsmacht aufzubauen? Dasselbe gelingt dem Balumar. Und er ist damit noch erfolgreicher als Maroboduus. Und wenn man die Linie weiterführt, dann erreicht man irgendwann die großen Föderatenführer, Alarich oder Theoderich. Dauert noch ein bisschen, aber sie klopfen schon an. Worüber seit Jahrzehnten mit Werf unter Historikern gestritten wird, ist die Frage, was denn nun diesen Konflikt, der aus Markomannenkriege zusammengefasst wird, tatsächlich ausgelöst hat. Und das ist eine Auseinandersetzung, die durchaus ihre Berechtigung hat. Dieser Konflikt mit den Germanen, und wie ersichtlich wurde, waren es verschiedenste Gruppierungen und Unterstämme, nicht ausschließlich Markomannen, die in diesen Krieg involviert waren, stellt nämlich nicht nur den intensivsten und längsten Krieg auf, unter Anführungszeichen, österreichischem Boden während der römischen Dominanz dar, sondern es ist ein Krieg, der in Bezug auf Länge, Intensität, Aufgebot, sehr wahrscheinlich auch Opfern, nie dagewesene Ausmaße aufzuweisen hatte, auch für römische Verhältnisse. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, bieten sich mehrere Optionen für die Gründe der Markomannenkriege an. Wir wissen ja schon, dass die Markomannen, die Ubier, die Quaden seit Jahrzehnten ziemlich eng mit den Römern verbunden waren. Natürlich nicht gleichberechtigt. Natürlich stets in einem Abhängigkeitsverhältnis, ständig von der Möglichkeit bedroht, dass die Römer wieder mal auf die Idee kommen könnten, den einen germanischen König zu stürzen, um einen Marionettenherrscher zu installieren. Aber in dieser Situation waren sie allemal sicherer, als hätten sie sich offen gegen das technisch, organisatorisch und militärisch weit überlegene Rom gestellt. Warum dann plötzlich dieses Umschalten, dieses Gang zulegen? Weg von den gelegentlichen Scharmützeln hin zu einem Krieg neuer Dimension. 6000 Langobarden wurden von einem pestgeschwächten Heer mit ziemlicher Leichtigkeit geschlagen. Und dann denkt sich Balumar, no, macht nichts, jetzt zeigen's wir den Römern. Wenn der Dicke mit der blau-weiß gestreiften Latzhose das in Gallien geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Na wohl eher nicht. Rom hatte gerade erfolgreich im Osten gekämpft, 166 die Barther besiegt, trotz Pocken, trotz dezimierter Mannschaft, kommt man mit sieggeschwellter Brust in den Norden an die Donau und dort schlägt man diese 6000 Langobarden. Klarerweise geht niemand jenseits der Donau davon aus, dass die Römer sich damit zufrieden geben würden. Und klarerweise ist man nicht gewillt, an römische Gerechtigkeit, an Verhältnismäßigkeit zu glauben, wenn die Legionen zum Rachefeldzug ansetzen, so nach dem Motto, ich war eh brav, mir passiert schon nichts. Und so wurde von Historikern der Mitte des 20. Jahrhunderts dieses Ausgreifen der Markomannen nach Pannonien und Noricum als Verzweiflungsakt interpretiert, als Versuch, den Römern das Erfolgsmoment zu nehmen. Noch immer hält sich unter Historikern der Mythos des friedfertigen Marc Aurel, des Marc Aurel, dessen Hauptaugenmerk ja ausschließlich der legitimen Verteidigung galt. Nimmt man aber Cassius Dio in seiner Historia Romana auch diesbezüglich ernst und lässt sich nicht von der Idee treiben, Marc Aurel wäre nicht nur ein guter, sondern gar ein gütiger Kaiser gewesen, dann ergibt sich ein anderes, moderneres Bild. Die Markomannenkriege als Angriffskrieg mit dem Ziel, das Reich zu vergrößern, zu erweitern, zu stärken, eine noch besser abgesicherte Bufferzone nach Norden zu etablieren und last but not least, die Möglichkeit zu schaffen, Soldaten zu befriedigen, indem sie plündernd durch die Lande ziehen können, folglich die Gesamtbevölkerung zu entlasten, denn so hätten die Steuerausfälle infolge der Pest besser kompensiert werden können. Völlig unabhängig davon, ob er nun tatsächlich ein gütiger Kaiser gewesen sein mag, wobei gütig ist dann ja schon auch ein ziemlich dehnbarer Begriff, in erster Linie war Marc Aurel Machtpolitiker. und das zeigt sich auch, als er, nachdem die Aufstände beendet waren, nicht lange zögert, seine alte Idee, neue Provinzen nördlich der Donau zu schaffen, versucht umzusetzen. Die Geschichte schlägt uns bei der Beantwortung der Motivationsfrage ein Schnäppchen. Wie erwähnt, stirbt Marc Aurel 180 und das mit den Provinzen wird halt nichts. Soweit sehen wir also zwei sich gegenüberstehende Positionen. Die Germanen greifen an, Marc Aurel wehrt sich. Die andere Version, Marc Aurel greift an, die Germanen wehren sich. Historiker tendieren mittlerweile weitestgehend dazu, die zweite Version zu bevorzugen. Das aber könnte zu folgender Interpretation verleiten. Ja, die Markomannenkriege waren intensiver und länger als andere Kriege, aber im Endeffekt dann doch nur Kriege. Römisch-germanisches Alltagsgeschäft also. Das allerdings scheint dann doch eine Simplifizierung zu sein, die die Gegebenheiten um das Kriegsgebiet weitestgehend vernachlässigt. Nicht zuletzt lässt auch die Tatsache, dass Marc Aurel seinen Triumph mit einem gewaltigen Siegesmonument feierte, auf eine kriegerische Auseinandersetzung schließen, die außergewöhnlich war und durchaus wert war, propagandistisch ausgeschlachtet zu werden. Siegessäulen dieser Dimension werden nicht wegen einiger Scharmützel errichtet. Vielleicht nicht einmal für einen normalen großen Krieg. Wir vergessen gerne, dass die Markomannen nicht am Ende der Welt gelebt haben. Da gab es im Norden davon schließlich noch jemanden, andere Germanen. Und die hatten noch weniger Grund, sich für immer an ihr Land gebunden zu fühlen. Jedenfalls hielt sie kein militärisch übermächtiger Gegner davon ab, nach Süden zu ziehen. Und eben dieser große Migrationszug beginnt exakt zur Zeit der Markomannenkriege. Beginnend im heutigen Nordpolen. Von dort aus Richtung Süden, Südosten. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Langobarden. Noch im 1. Jahrhundert hat Tacitus und im 2. Jahrhundert Ptolemäus die Langobarden an der unteren Elbe lokalisiert, was darauf hinweist, dass diese um 160 erst für die Dauer einer Generation 800 Kilometer weiter im Süden anzufinden sind. Ob die 6000 Langobarden bei der Überquerung der Donau eine langfristige Ansiedlung im Sinn hatten oder sich einfach nur mit ein paar Raubzügen die Zeit vertreiben wollten, lässt sich nicht rekonstruieren. Anders schaut es mit den Vandalen aus. Auch die sind vom heutigen Südpolen aus etwa 600 Kilometer nach Süden gewandert. Hier wissen wir, dass der Versuch, das Territorium der Kostoboken im Norden Thrakiens zu erobern, mit aktiver Siedlungspolitik zu tun hat. Eine, die offiziell von Rom geduldet wurde. Wir haben jetzt also ein etwas erweitertes Bild. Im Grunde haben nicht die alteingesessenen Klientelstämme den ganzen Wirbel begonnen, sondern Neuankömmlinge, also Germanen, die wenig Erfahrung mit den Römern hatten. Eine nette Geschichte, aber immer noch recht unbefriedigend. Gibt es Gründe, weshalb Langobarden und Vandalen sich auf den Weg gemacht haben? Wetter und Klima sind immer ein guter Grund. Die Suche nach hübscheren Frauen und Männern wäre auch ein Grund. Besseres Essen. Besserer Boden für die Landwirtschaft ist ein ausnehmend guter Grund. Dafür aber verlegt man sein Territorium nicht um 800 Kilometer innerhalb weniger Jahrzehnte. Druck von außen? In diesem Fall Druck aus dem Norden. Zeitnahe historische Berichte gibt es darüber nicht oder kaum. Die Historia Romana aus dem Beginn des 5. Jahrhunderts macht uns Folgendes glauben. Viktualen und Markomannen versetzten alles in Unruhe und auch andere Völker, die dem Druck der nördlichen Barbaren hatten weichen müssen, drohten mit Angriff, falls man ihnen nicht Einlass gewährte. Hat die Historia Romana doch recht? Lange Zeit, nachdem sie als Fälschung identifiziert worden war, wurde diese Darstellung von Historikern verworfen, Aus der erwähnten Einordnung der Markomannenkriege als ganz normaler Krieg geführt hat. Vor allem archäologische Arbeiten seit den 1970er Jahren sollen uns helfen, das Bild zu verfeinern. Peter Heather liefert in seinem Buch Invasion der Barbaren eine beeindruckend schlüssige Beschreibung der Vorgänge. Einen verstärkten Forschungsschub erfuhr die Archäologie in den 1970er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die meisten Exponate zerstört und die Forschung musste mehr oder weniger bei Null beginnen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts aber waren diese Forschungen keineswegs unabhängig. Der polnische Staat hatte das Forschungsergebnis, einem dezidierten Nationalismus folgend, faktisch vorgegeben. Es sollte sichergestellt werden, dass die in Polen ansässige slawische Bevölkerung immer schon seit Menschengedenken dort gelebt hat. Andererseits sollte der historische Materialismus, wie von Marx und Engels vorgezeichnet, bestätigt werden. Immer wieder haben sich Wissenschaftler dem entgegengestellt oder zumindest nur nach außen die Form gewahrt. Deshalb hat seit 1970 eine massive neue Orientierung eingesetzt und so liefert die Archäologie heute ein Bild, das sich perfekt mit den Ergebnissen der historischen Forschung verbinden lässt. Archäologen sprechen, anders als Historiker, nicht so gerne von Völkern, sondern eher von Kulturen. Und in Polen lassen sich für die Zeitenwende und die folgenden Jahrhunderte zwei Hauptkulturen identifizieren. Die Wielpark-Kultur im Norden und die Przeworsk-Kultur im Süden. Diese beiden Kulturen unterscheiden sich in den wichtigsten Punkten maßgebend, was eine Differenzierung erleichtert. Etwa in Bezug auf die Keramik oder auf die Waffenproduktion, wobei die Kultur im Süden sowohl künstlerisch als auch technisch weiter fortgeschritten war. In Männergräbern der Wielpark-Kultur finden sich nie Waffen. Bei der Przeworsk-Kultur allerdings fast immer. Erstere weist auf Gräberfeldern sowohl Brand- als auch Körperbestattung auf, zweite ausschließlich Brandbestattung in Urnen. Für uns wichtig und für Historiker, mit der Kultur im Norden um Wielpark werden die Goten und Rugier, mit jener im Süden die Vandalen identifiziert. Mit anderen Worten, neue Datierungsverfahren ergeben ein eindeutigeres Bild. In der Mitte des 2. Jahrhunderts kam es innerhalb der germanischen Kulturen zu drastischen Veränderungen, zu Bevölkerungsverschiebungen. Goten und Rugier bewegten sich in massivem Ausmaß nach Süden, die dort ansässigen Vandalen verschoben unter gotischem Druck ihr Territorium weiter nach Süden. Dort warteten die Markomannen. Schließlich zogen sie nach Südosten Richtung Dakien, etwa in das Gebiet, wo heute die Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien verläuft. Ein Unterstamm der Vandalen, die Burgunder, schlugen im Übrigen die andere Richtung ein und bewegten sich bis ins 4. Jahrhundert, nicht mehr als 500 Kilometer westwärts. Der Unterschied in der Wandergeschwindigkeit ist also frappierend. Das Entscheidende für uns ist die Ausbreitung der Wielpark-Kultur, die Wanderung der Goten nach Süden, bis sie an die Türen des Markomannenreichs geklopft haben. Aber Vorsicht, es handelt sich hier um historisch-archäologische Rekonstruktionen, wie sie etwa von Herwig Wolfram schon 1979 in Die Geschichte der Goten angedacht werden. Dort denkt er, ausnehmend vorsichtig formuliert, auch darüber nach, dass möglicherweise gotische Gruppen im 1. Jahrhundert im Einflussbereich Marbots gestanden haben könnten und dort militärische Funktionen übernahmen. Das allerdings würde nahelegen, dass die Goten den Markomannen nicht unbekannt waren. Den Goten aus dem Weg zu gehen und bei Marc Aurel um Unterschlupf anzusuchen, war also sicher keine abwegige Idee. Andererseits, Bevölkerungsverschiebungen müssen nicht zwangsläufig auf Eroberungen zurückgehen. Ebenso wahrscheinlich sind Ausweitungen der Handelssysteme, Verschiebung religiöser Vorstellungen, Überlegenheit politischer Strukturen oder schlicht und ergreifend Akkulturation, das heißt die freiwillige Übernahme von Features anderer Kulturen. Jedenfalls, die Dichte der Wielparksiedlungen nimmt zu Beginn
des ersten Jahrhunderts rasch zu. Im ersten und zweiten Jahrhundert wurden einige Siedlungen dann von den Goten immer wieder aufgegeben, was darauf schließen lässt, dass die Bodenqualität nicht aufrechtzuerhalten war. In Summe allerdings zeigt der Trend steil nach oben. Der Grund? Sehr wahrscheinlich Bevölkerungswachstum. Die Goten dringen nach Süden und im Jahr 200 nach Christus werden die ersten Goten von Rom als Söldner rekrutiert. Während der Markomannenkriege wäre das völlig unmöglich gewesen. Die Distanz der Goten zum Römischen Reich war einfach noch zu groß. Alles in allem haben wir gesehen, es ist durchaus möglich, dass sowohl die Historia Romana als auch die Historia Augusta uns die Wahrheit wiedergeben. Die Völkerwanderung ist gerade dabei, Anlauf zu nehmen. Und die Markomannenkriege stehen im direkten Zusammenhang mit dieser Bevölkerungsverschiebung. Die Markomannenkriege sind also nicht nur ein überdimensionaler Grenzkonflikt, der ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Sie stellen einen massiven Einschnitt dar, einen Turning Point in der Geschichte Roms, der weit darüber hinausgeht, was auf Siegessäulen darstellbar ist. So, liebe Leute, das war's für heute. Mit den Markomannenkriegen haben wir ein wichtiges Thema abgehandelt und einige weitere zumindest an der Oberfläche angekratzt, wie etwa die Phasen intensiver Romanisierung oder die heranrollende Völkerwanderung. Meine Lieblingsgermanen sind ja die Langobarden und ich habe mich richtig gefreut, dass sie die Bühne betreten haben, auch wenn sie noch weit davon entfernt waren, irgendwelche Erfolge verbuchen zu können. Das nächste Mal dann beschäftigen wir uns mit der Dynastie der Severa und den Soldatenkaisern. Eine Katastrophe jagt die andere. Das dritte Jahrhundert. Solltet ihr irgendwelche Anregungen haben, konstruktive Kritik, Vorschläge, was ich besser machen könnte, lasst es mich einfach wissen. Ich freue mich darüber. Wenn ihr Ideen habt, wie man die Welt retten könnte, schreibt mir. Per E-Mail oder hier unter den Podcast. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin der Wolfgang, ihr hört meine Geschichte Österreichs. Bleibt gesund, seid lieb zueinander.